Ich grüße uns alle ganz herzlich zu unserer Morgenversammlung unter dem Thema Wir in ihm. Dazu wird heute Morgen Bruder Jens Döhling zu uns sprechen. Ich lese aus Römer 5, die Verse 1 und 2. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gerecht gemacht hast durch dein Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, dass wir zum Glauben finden konnten, dass wir dich annehmen durften. Ja, Herr, darüber preisen wir dich. Und du rufst auch noch heute und wir bitten dich darum, dass noch manch einer antwortet und dich annimmt, ehe es zu spät ist. Aber du willst auch uns zurüsten, auch unter dem Thema Alles in dir. Und so rechten wir auch heute Morgen mit dir, gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, uns das zu sagen, was du gesagt haben willst. Amen. Wir setzen uns wieder. Ich lese zur Predigt zunächst aus Kolosser 1, die Verse 12 bis 14. Und Dank sage dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und aus Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid vollkommen in ihm, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten, in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in euren unbeschnittenen Fleisch, und hat uns geschenkt alle Sünden, vergeben alle Sünden. Und ausgetilgt die Handschrift so gegen uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet, und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen öffentlich und ein Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. Bis dahin.
Wir machen in gewisser Weise Fortsetzung von gestern. Deswegen wird euch wahrscheinlich Verschiedenes auch bekannt vorkommen von gestern. Ich möchte es noch mal ein bisschen anders zuspitzen, von alles in ihm auf die Blickrichtung wir in ihm. Und dafür möchte ich auch zunächst gerne noch mal beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben alles in dir, du hast alles getan. Es hat deinem Vater im Himmel wohlgefallen, dass in dir alle Fülle wohnen sollte und dass wir dein Eigentum sein sollten. Dafür wollen wir dir von Herzen danken. Dem wollen wir uns auch anbefehlen, Herr. Bitten dich um die Klarheit und Wahrheit deines Wortes, dass du uns froh machst und fest machst darin, was wir in dir haben, dass du uns in manchem vielleicht auch neu machst, wo es uns wankend geworden ist, dass du uns vielleicht auch von Grund auf neu machst, wo du siehst, dass wir es nötig haben, ganze Sache mit dir zu machen, um deinen Trost zu finden, um deine Hilfe zu finden, um die Freude an dir wieder neu zu finden und im Aufsehen auf dich zu leben und daraus zu leben, dass die Freude an dir unsere Lebenskraft ist. Bitte beschenke uns mit deinem Segen und sieh uns an nach dem, was du erkennst, was wir von dir, deiner Heilandsliebe und deiner Macht brauchen. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr. Mach uns still und rede du. Amen. Als Vorbemerkung noch was zur griechischen Grammatik. Das ist, glaube ich, von sehr zentraler Bedeutung, wann immer wir im Neuen Testament darauf stoßen. In dem Text, den der Martin vorgelesen hat, ist sehr vieles formuliert in der Zeitform des Perfekt. Vollendete Gegenwart heißt das auf Deutsch. Das Griechische verbindet damit eine eigentlich ziemlich grundsätzlich andere Bedeutung als das Deutsche. Das kann man sich vielleicht mit einem Schlagwort merken, wenn das Griechische das Perfekt benutzt, dann ist das, was es aussagt, perfekt. Wenn wir im Deutschen sagen, ich habe gerade gegessen, dann meinen wir damit eine Tätigkeit, die abgeschlossen ist, die wir vorhin gemacht haben. Wenn ein Grieche sagt, ich habe gerade gegessen, dann ist die Bedeutung nicht, dass er vorhin gegessen hat, sondern dass er jetzt satt ist. Perfekt heißt, es ist eine vergangene Handlung zu einem Abschluss gekommen und deren Resultat gilt jetzt. Und von diesem Resultat können wir leben. Wenn wir in den Briefen des Neuen Testamentes also solche Aussagen wie unsere heute Morgen in der Zeit des Perfekt finden, dann heißt das, unsere Gegenwart ist davon bestimmt und getragen und es ist perfekt. Lasst uns das festhalten, auch im Durchgang durch unsere Abschnitte heute Morgen. Siegfried sagte vorhin schon, das kann man in einem Morgen eigentlich gar nicht behandeln, da hat er recht. Ich möchte ein paar Punkte aufzeigen. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das heißt, wir sind versetzt in die Königsherrschaft Jesu Christi. Meine Frau arbeitet stundenweise bei Wycliffe in der Personalabteilung und immer wenn mit irgendeinem Wycliffe-Missionar irgendwas ist, ist erstmal die Frage, was ist eigentlich sein Status? Ist er entsandt oder ist er versetzt? Wenn der entsandt ist, dann ist das für ihn sehr gut, weil egal wo er ist, für ihn deutsches Arbeits- und Sozialrecht gelten. wenn er versetzt ist, dann hat er ein ganz kleines bisschen verloren, weil dann für ihn unter Umständen Arbeits- und Sozialrecht des Kongo gelten. Versetzt, jetzt drehen wir das angesichts dessen, was wir in Jesus haben, mal rum. Also nicht vom Prinzip her, aber von dem, wie es gefüllt werden muss her, drehen wir es mal rum. Wenn Gottes Wort sagt, wir sind versetzt in die Königsherrschaft Jesu Christi, dann heißt das für uns und für jede Art von Macht oder Autorität oder Vollmacht, die über uns ausgeübt wird, gilt die Tatsache, dass Jesus Christus regiert. Es gilt das Recht, das er setzt, und das ist das Recht eines heiligen Gottes. Es gilt die Gerechtigkeit, die er schafft. Das ist die Gerechtigkeit, dass wir Kinder dieses heiligen Gottes sein dürfen. In diesem Zusammenhang versetzt in die Königsherrschaft Jesu Christi gehört es zum Beispiel auch, wenn Paulus davon redet, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Das sagt er zu Leuten, die den Begriff Bürgerrecht noch in besonderer Weise füllen konnten. Wir haben da so einen Bericht in der Apostelgeschichte, als Paulus wegen eines drohenden Aufruhrs im Tempel verhaftet wird und der Centurio ihn auspeitschen lassen will. Da sagt Paulus, geht ihr mit römischen Bürgern eigentlich immer so um? Und dann sieht man in dem Bericht, wie die Peitsche mitten in der Luft anhält und der Centurio sich den Schweiß von der Stirn wischt und denkt, oh mein lieber Mann, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Wie, du hast das römische Bürgerrecht? Ja, ich habe das römische Bürgerrecht. Ich komme aus einer Stadt, in der das gilt. Ja, ich musste mir das römische Bürgerrecht teuer kaufen. Ja, kannst mal sehen. Bürgerrecht ist im Zusammenhang mit dem alten Rom der Unterschied zu Sklavenrecht. Wer das Bürgerrecht hat, der steht nicht mehr unter Sklavenrecht. Jeder, der nicht römisches Bürgerrecht hat, musste mit ganz anderen Rechtsverhältnissen klarkommen, als ein römischer Bürger das musste. Römisches Bürgerrecht verlieh die Möglichkeit, seine Interessen offiziell zu vertreten und dafür auch gehört zu werden von einer Instanz, die wirklich zum Recht sprechen da war. Was heißt das, wenn wir unser Bürgerrecht im Himmel haben? Was heißt das zum Beispiel für unsere verfolgten Geschwister? Wie geht ein koreanischer Christ mit dem Satz um, unser Bürgerrecht ist im Himmel? Was bedeutet das für ihn? Ich vermute eine Menge mehr als für uns. Ich kann es nicht durchbuchstabieren, ich kann dem nur hinterher spüren. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt für unser Christsein, dass die Machtverhältnisse geklärt sind. Gott hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Von diesem Reich geht unser Bürgerrecht aus. Ein ziemlich grundlegender Punkt, dass sich hier die Zuständigkeiten völlig geändert haben. Dass Instanzen, die dieser Königsherrschaft nicht entsprechen, eben nicht mehr über uns gesetzt sind, weil wir versetzt sind in die Königsherrschaft Jesu Christi. Und weil wir dadurch, dass wir Untertanen dieser Königsherrschaft sind, unser Bürgerrecht im Himmel haben und da anrufen können. Wir hatten in Tabor einen mittlerweile verstorbenen Bruder, ich weiß nicht, vielleicht ist der Name Willi Neureder sogar bekannt, der hat lange Jahre für Richard Wurmbrand den Außenagenten gemacht in der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und der Willi war auch so ein Typ dafür, der konnte das. Der hat Wachmannschaften in kommunistischen Ländern auch gesagt, woran sie sind. Und er erzählte mal, er hätte, ich glaube, es muss in irgendeinem kommunistischen Land gewesen sein, in Untersuchungshaft gesessen und hätte zu den Wachsoldaten gesagt, sie können mir überhaupt nichts. Meine Frau erwartet heute Abend um 6 meinen Anruf. Und wenn der nicht kommt, dann ruft meine Frau heute Abend um 6:30 im Auswärtigen Amt an. Und wenn die von meiner Frau um 6:30 einen Anruf kriegen, dann hat ihr Außenminister um 7 unseren Außenminister an der Strippe. Und dann können sie sich warm anziehen. Ja, Viertelstunde später, sie können gehen. Das ist das mit diesem Bürgerrecht. Es setzt sich in dieser Welt, unter den Herrschaften dieser Welt nicht nach den Maßstäben dieser Welt durch, aber es besteht. Das gehört, das ist Kernbestandteil des Evangeliums. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind versetzt in seine Königsherrschaft. Wir haben einen Anteil an seiner Fülle. Damit fängt das in Kapitel 2, Vers 9 ja wieder an, der uns in ihm vollkommen macht. Dieses Streben danach, sich irgendwie noch selber vollkommen machen zu müssen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir müssten von der Heiligungsbewegung noch ein bisschen mehr loswerden, als uns bisher gelungen ist. Dass da immer noch diese Versuche sind, sich selbst vollkommen zu machen, dass diese Versuche immer noch Vollmacht haben, uns in Angst zu treiben. Wenn wir sehen, an den Versuchen vollkommen zu werden, müssen wir scheitern. Das ist zutiefst unevangelisch, wenn ich das mal so sagen darf. Evangelisch ist, zu bedenken, was wir gestern bedacht haben, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus Christus alle Fülle der Gottheit wohnen sollte. Deswegen wiederholt Paulus das hier auch nochmal, denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Gerade im Zusammenhang mit dem, was in Kolossee so im Gange war, mit fremden Einflüssen im Denken, Paulus geht es hier auch um Philosophien, mit fremden Einflüssen auch im Bereich der Religion. Man wird da an die Gnosis zu denken haben, die sich ja bis heute auch noch niederschlägt. Wer Bücher von Anselm Grün liest, der liest Gnosis-Literatur. Und da muss man dann irgendwie immer tiefer und nach Thésée fährt man dann, um immer tiefer zu kommen. Und was macht man, wenn man in sich nichts findet, außer Leere? Dann sucht man an der falschen Stelle. Paulus sagt, sucht doch einfach an der richtigen Stelle. In Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und sie ist in Christus nicht in der Art, dass wir uns in ihr vollkommen machen müssen. Vollkommen werden wir dadurch, dass er uns ergreift, dass er uns als sein Eigentum annimmt, dass er uns in seine Königsherrschaft versetzt und uns völligen Anteil gibt an seiner Erlösung, an seiner Ewigkeit, völligen Anteil an der Gotteskindschaft. Dass er uns so auch völlige Gewissheit gibt, dass werden die nächsten Abschnitte hier sein, wo dann das, was ich vorhin zur Bedeutung des Perfekt erläutert habe, nochmal in ganz besonderer Weise wichtig wird. Diese Aussage, wir sind vollkommen in ihm. Darin sollten die Christen in Kolossee ihre Ruhe finden, in all dem, was sie noch so umtrieb. Wenn sie hörten, du musst dich nach mehr geistlichem Licht ausstrecken, wie das von den Gnostikern gefordert wurde. Wenn sie hörten, du brauchst immer noch mehr Erkenntnis. Paulus sagt es den Kolossern extra, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Daraus folgt für die Christen in Kolossee, was ihr wirklich braucht, das ist Christus. Und was ihr wirklich braucht, ist, dass ihr Christus an euch und für euch handeln lasst. Damit ihr aus dem Hamsterrad der Vollkommenheit mal rauskommt, weil ihr erkennt, und das ist die Erkenntnis, die ihr wirklich braucht, ihr seid vollkommen, weil er euch vollkommen seine Gnade schenkt, weil er euch vollkommen wegnimmt, was euch von Gott trennt, und weil er euch vollkommen in die Gotteskindschaft und vollkommen in seine Königsherrschaft hineinstellt. Er macht uns zu seinem Eigentumsvolk. Wenn es im nächsten Vers um die Beschneidung geht, das war für Juden und Judenchristen ja das zentrale Thema. Durch die Beschneidung wollten sie das festmachen, dass sie zum Volk Gottes gehören. Das wurde im Laufe der Zeit zu einer rein äußerlichen Veranstaltung. Paulus geht an mancher Stelle darauf ein, dass er sagt, dieses Äußerliche der Beschneidung, das war noch nie mehr als ein Symbol. Die Propheten haben euch das auch gesagt, in solchen Schlagworten wie zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Um die Beschneidung der Herzen wäre es schon immer gegangen, wenn man es richtig verstanden hätte. Und dann hätte man auch erkennen müssen, dass man aus eigener Kraft, aus der Beschneidung der Herzen eigentlich völlig raus ist. Das gehört mit zu der Fülle, die in Jesus Christus wohnt. Es gehört mit zum Versetztsein in seine Königsherrschaft. Er hat uns beschnitten. Psalm 100 finde ich immer sehr schön. In diesem Bekenntnis hätte man das eigentlich schon lernen können. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Hier lernen wir nochmal, dass von ihm die Vollmacht ausgeht, Herzen zu beschneiden, Herzen zu solchen Herzen zu machen, wie sie vor Gott sein sollten. Kern des Evangeliumsgeschehens im Alten Testament oft verheißen bei Hesekiel und ganz besonders dann in Jeremia 31. Ich will euch das steinerne Herz herausreißen und will euch ein fleischernes Herz geben und will meine Gebote in eure Herzen schreiben. Das ist die Beschneidung der Herzen und diese Beschneidung, die kann mit Händen eben nicht geschehen. Diese Beschneidung braucht es aber, um vor Gott gerecht dazustehen. Und so ist Gott in seinem Sohn zur Tat geschritten. Und ich wiederhole noch einmal, das steht im Perfekt hier. Er hat uns beschnitten, nicht mit einer Beschneidung von Händen. Das heißt, er hat uns zum Volk seines Eigentums gemacht. Er hat unsere steinernen Herzen herausgenommen und hat fleischerne Herzen gegeben. Herzen, die so sind, dass er seine Gebote hineinschreiben kann, dass er sie gestalten kann. Das tut er durch den Heiligen Geist. Das ist derselbe Zusammenhang, das Innewohnen des Heiligen Geistes, das alleine die Frucht bringt, die Jesus Christus gefällt. Und die unser Leben so umwandeln kann, dass das Bild Christi in unser Leben hineingeprägt wird und dass Christus sein Bild auch nach außen hin verwirklicht. Das tut er. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, die kommen nicht aus dem Befolgen des Gesetzes. Die kommen daher, dass Jesus Christus sein Werk an unseren Herzen tut durch seinen Heiligen Geist. Und die kommen daher, dass er seine Königsherrschaft in uns verwirklicht. In die sind wir versetzt. Da ist er schon zur Tat geschritten, da hat er alle Vorbereitungen schon abgeschlossen, indem er unsere Herzen beschnitten hat. Da ist er dran, da macht er weiter. Das Neue Testament gibt uns an keiner Stelle den Auftrag, das Werk Christi zu fördern. Es gibt uns aber sehr wohl den Auftrag, das Werk Christi nicht zu dämpfen. Vielleicht sollten wir uns danach neu ausstrecken, dass dieser Herr uns zeigt, wo wir angefangen haben, sein Werk zu dämpfen und uns zeigt, wie wir damit aufhören können. Er hat uns mit sich in seinen Tod genommen. Das ist die Bedeutung des Symbols der Taufe. In der Taufe selber geschieht ja nichts irgendwie Magisches oder so. Die Taufe dokumentiert nach außen, was Jesus Christus uns geistlich geschenkt hat, nämlich dass er uns mitnimmt in seinen Tod durch die Bekehrung und dass wir mit ihm aus der Taufe wieder aufstehen in sein Leben. Durch die Taufe sind wir in seinen Tod begraben und indem wir uns im Glauben an ihn hängen, indem wir uns im Glauben ihm anvertrauen, indem wir uns im Glauben seiner Königsherrschaft unterstellen, aber uns in seiner Königsherrschaft eben auch bergen. Darin, in diesem Glauben, nimmt er uns mit in sein Leben. Er nimmt uns aus seinem vollen Grab am dritten Tag mit, sodass auch das Grab eines Christen nicht mehr gefüllt ist. Da wir sein Eigentum sind, da wir seiner Königsherrschaft angehören und da er alles für uns getan hat. An manchen anderen Stellen führt Paulus das noch weiter aus, was es auch für unseren Alltag als Christen damit auf sich hat, dass wir gestorbene Leute sind. Wir haben uns gestern schon über das Thema Mächte und Gewalten, bei denen er der Alleroberste ist, unterhalten. Wir stehen ja oft vor der Frage, welche Einflüsse räumen wir dem eigentlich noch ein, dass wir immer noch Menschen in dieser Welt sind? Das bleiben wir ja auch. Jesus hat uns keine Kolonie auf dem Mond gebaut, in die wir dann sofort nach der Bekehrung gekommen wären. Hier können wir das mit dem versetzt und entsandt vom Anfang nochmal anwenden. Wir sind versetzt in seine Königsherrschaft und dann sind wir entsandt in die Verhältnisse dieser Welt. Aber das heißt nicht, dass die Bedingungen dieser Welt über unser Leben Einfluss zu nehmen, Macht auszuüben hätten. Dieser Einfluss, der gehört seiner Königsherrschaft. Deswegen gilt es dann schon mal zu überlegen, wo ich der Welt gestorben bin. Das soll meine seelsorgliche Situation beeinflussen zum Positiven und mir den Blick auf ihn richten und seinen Trost bringen. Das soll mich aber auch ausrichten auf die Dinge, die ihm gemäß sind, auf ein Leben, das ihm gemäß ist. Kapitel 3 fängt damit an. Seid ihr nun mit Christus gestorben und auferstanden, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist. Mit ihm im Glauben zu einem neuen Leben auferstanden. Davon sollte unser Leben geprägt sein. Es müsste in unserem Alltag als Christen eigentlich viel mehr um die Osterfreude gehen. Eigentlich viel mehr darum gehen, dass wir aus der Auferstehung Jesu Christi unser neues Leben haben, dass dieses neue Leben in keiner Weise mehr gefährdet ist, weil es seiner Königsherrschaft untersteht, weil es eigentlich sein Leben ist und er es uns aus seiner Fülle schenkt. Das sollte uns eigentlich gelassener machen in unseren Tagen als Christen, so wie es erstaunenswerterweise manchmal bei Geschwistern in der Verfolgung zu beobachten ist, die unter widrigsten Bedingungen viel gelassener in ihrem Christsein leben, als ich das tue, die viel weniger mit der Sorge umgehen, könnte Jesus da irgendwas entgleiten, könnte ich irgendetwas tun, womit ich Jesus entgleite, dieses Problem haben die alle nicht, weil sie viel mehr als ich davon wissen, dass ihr Leben das Leben Christi ist aus seiner Auferstehung und weil sie viel mehr aus dieser Freude und aus dieser Gelassenheit heraus leben. Ich würde mir das oftmals mehr wünschen. Ich würde mir oftmals das mehr wünschen und der Herr hat mir tatsächlich eine Frau geschenkt, die mir das auch gewährt, wie das bei Martin und Käthe Luther manchmal war, dass Käthe Luther in Trauerkleidern in sein Arbeitszimmer kam und er völlig entsetzt fragte, wer ist denn gestorben? Und sie antwortete, ja, so wie du dich aufführst, offenbar der Herr Christus. Das ist die Gelassenheit des Lebens aus der Auferstehung. Und dieses Leben aus der Auferstehung habe ich, indem ich mich im Glauben dranhänge. Das kann ich, weil er alles aus der Mitte genommen hat, was zwischen mir und Gott stand. Wir haben uns gestern Abend schon über den Shalom unterhalten. Hier wird das nochmal deutlich. Er hat es getan. Er hat den Schuldbrief zerrissen. Er hat den Schuldbrief, der gegen mich aufgelaufen war, an sein Kreuz geheftet. Er hat mit seinem Blut für meinen Schuldbrief gerade gestanden und hat die Rechnung beglichen. Das griechische Wort Tetelestai, es ist vollbracht, das Jesus ausgerufen hat, das hat sehr grundsätzliche Bedeutung. Hier konkret die Bedeutung, da ist ein Schuldbrief und der Schuldner geht mit dem geforderten Geld zum Gläubiger und gibt es ihm und der Gläubiger streicht den Schuldbrief durch und schreibt drunter Tetelestai, es ist bezahlt. Das hieß aber auch im Zusammenhang mit dem Tempelgottesdienst, man war auf der Suche nach einem wirklich vollkommenen Opfer und wenn man dieses Opferlamm gefunden hatte und konnte dieses vollkommene Opferlamm zum Priester bringen, dann war das auch Tetelestai. Das Richtige ist gefunden, es ist vollbracht. Das heißt aber auch ganz grundsätzlich, und das ist der Ausruf Jesu am Kreuz, die Mission ist erfüllt, der Auftrag ist ausgeführt. Zu dem, was getan werden musste, gibt es nichts mehr dazu zu tun. Tetelestai, fertig. Perfekt. Und so ist es auch perfekt, dass Jesus meine Lebensrechnung, die gegen Gott immer höher auflief, die mir immer mehr vom Zorn Gottes eingebracht hätte, wenn ich sie hätte tragen müssen, dass er sie weggenommen hat zwischen mir und Gott und hat sie mit sich ans Kreuz genommen und hat mit seinem Blut dafür bezahlt. Die Nägel seiner Wunden zerrissen meinen Brief, der alle Tag und Stunden an Schulden höher lief. Sein völlig ausgeströmtes Blut, sein heiliges Tun und Leiden macht meine Rechnung gut. Dieses Lied lohnt sich auf jeden Fall auswendig zu lernen, damit man es mitnehmen kann. Das gehört mit zu dem, was wir in Jesus haben. Wer sich das für später mal vorstellen will, wenn Gericht gehalten wird, Da werden viele Bücher aufgetan und dann wird mein Name aufgerufen, um es ein bisschen plastisch zu formulieren. Und die Gerichtsakte, die gegen mich hätte da sein müssen als Sünder, die wird nicht mehr gefunden. Jesus sagt, die Gerichtsakte gegen den Jens, die habe ich geschreddert mit meinem Blut. Der gehört mir, der ist mein Eigentum, für den habe ich bezahlt. Und dann wird das Buch des Lebens aufgetan und weil Jesus das getan hat, darum wird mein Name in diesem Buch des Lebens gefunden. Und noch einmal etwas ganz Wesentliches auch für die Verhältnisse der Kolosser. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Dieses Bild kommt aus dem römischen Feldherrenwesen. Triumphzüge, das in Asterix-Lesern dürfte das bekannt sein, wie so ein Triumphzug aussieht. Da ist Cäsar gerade wieder von einem erfolgreichen Feldzug zurückgekommen und der Senat beschließt, Cäsar gebührt große Ehre. Er darf mit seinen siegreichen Soldaten einmal durch Rom ziehen und alle jubeln ihm zu. Dazu gehörte es dann, dass Cäsar die Erlaubnis bekam, die Gefangenen, die er gemacht hat, die früher seine Feinde waren, in Ketten hinter sich herzuführen. Dazu gehörte es auch, dass die, die er auf seinem Feldzug befreit hat, die also frühere Gefangene der jetzigen Gefangenen waren, eine Peitsche in die Hand gedrückt bekamen und die ehemaligen Feinde, die jetzigen Besiegten, auspeitschen durften. In einem solchen Triumphzug wurde völlig klar zur Schau gestellt, dass die Machtverhältnisse sich umgekehrt haben. Jesus Christus hat Gefangene befreit und hat sie mit sich in die Freiheit genommen und hat die Mächte, die früher Autorität hatten, Menschen gefangen zu halten, in Ketten gelegt. Und die führt er hinter sich her und gibt sie dem öffentlichen Spottpreis. Und die, die jetzt nicht mehr Gefangene dieser Mächte sind, die dürfen mit ihm laufen auf diesem Triumphzug und dürfen sich freuen und dürfen ihm zujubeln, weil sie jetzt seine befreiten Leute sind. Hier wird noch einmal der Sieg ganz groß und plastisch dargestellt, der Jesus Christus gehört und der eine sehr viel grundlegendere Dimension hat, wie wir es vielleicht annehmen. Es ist der Sieg über die Mächte und Gewalten. Auch wenn Epheser 6 sagt, wir haben da noch Kämpfe durchzustehen, dann sind es Kämpfe gegen einen besiegten Feind. Weil dieser Feind von Jesus besiegt und öffentlich zur Schau gestellt worden ist, weil Jesus aus diesem besiegten Mächten einen öffentlichen Triumphzug gemacht hat. Und er lädt uns ein, mitzugehen bei seinem Triumphzug, ihm zuzujubeln und vielleicht währenddessen auch denen, die am Rande stehen, zu sagen, da guckt mal, die ehemaligen Mächte, die führt er in Ketten hinter sich her. Das sind gar keine Mächte mehr, das sind alles Besiegte. Jubelt ihm zu, weil er der Sieger ist, und dann vertraut euch ihm an in all dem, wo ihr mit diesen Mächten noch zu tun habt, wo ihr noch Ketten tragt, die ihr nicht mehr tragen müsstet, weil es in Jesus eigentlich so sein darf, dass die Mächte diese Ketten der Gefangenschaft tragen. Lasst euch von ihm mit in die Freiheit nehmen. Lasst euch von ihm in seinen Sieg mitnehmen. Lasst euch von ihm in seine Königsherrschaft mitnehmen. Lasst ihn alles für euch tun. Lasst ihn es mit euch perfekt machen. Amen. Wir beten nochmal. Herr Jesus Christus, Sieger von Golgatha, König von Ewigkeit zu Ewigkeit, dir befehlen wir uns an. Dein Eigentum dürfen wir sein. Deine Untertanen wollen wir sein. Du hast uns Vollmacht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Dafür wollen wir dir herzlich danken, Herr. Wir bitten dich, dass du uns das einprägst. Wir bitten dich, dass du dem Perfekten, das du an uns getan hast und das du für uns tust, Vollmacht verleihst, unsere Herzen in dir festzumachen und unsere Augen auf dich auszurichten, den Anfänger und Vollender, dessen Eigentum wir sind. Amen.